Ich glaube, dass es mehr ist, sich selbst zu finden und zu lernen, sich selbst irgendwie als unerschöpflichen Brunnen zu nutzen und daraus neu zu schöpfen und herauszukristallisieren, was man eigentlich erreichen möchte. Dieses Fragen und Suchen innerhalb der Malerei, das ist es, glaube ich, was man selber erlernen muss.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Maler Anthony Valerian. Hallo Anthony.
Hi.
Anthony, wie bist du zur Kunst, zur Malerei gekommen?
Mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder, 2 Jahre älter, der natürlich immer, 2 Jahre älterer Bruder, so ein bisschen ein Vorbild war und man mit 12 so sein wollte wie der 14-jährige Bruder. Der hat angefangen, bei meinen Eltern im Keller zu malen, aus Lust und Hobby. Und eines Tages hatte ich dann natürlich auch dazu Lust und habe ihn gefragt, ob ich seine Farben benutzen kann, die er sich vom Taschengeld gekauft hat. Und erstaunlicherweise hat er ja gesagt und mir gezeigt, ich dürfte die dort links benutzen und nicht die dort rechts.
Wolltest du natürlich die rechten benutzen?
Dann habe ich natürlich die rechten benutzt. Das waren die Ölfarben und links waren die Acrylfarben, die ein bisschen billiger waren, die ich hätte benutzen dürfen. Und seitdem male ich an Öl.
Ach, aber immerhin, in dem damals schon sozusagen so avanciert mit Acryl und Öl.
Ich wusste nicht, was der Unterschied ist. Ich habe natürlich erstmal nur das genommen, was ich nicht nehmen durfte.
Ja, und malt dein Bruder auch noch?
Nee, der malt nicht mehr. Ich bin dann dabei geblieben und mein Bruder hat sich davon verabschiedet.
Was macht der jetzt?
Der ist Schauspieler.
Aber interessant, für mich hat mein Bruder auch eine sehr große Rolle gespielt. Also ich glaube, wenn mein Bruder nicht in New York eine Galerie eröffnet hätte, hätte ich nicht, irgendwas hätte ich wahrscheinlich mit Kunst gemacht, aber vermutlich nicht mit diesem Biss irgendwie dem gefolgt. Und das heißt, dann hast du wirklich darüber angefangen, im jungen Alter zu malen und bist dabei geblieben und hast das, deine Eltern sind, glaube ich, auch Künstler, ne?
Meine Eltern sind auch Künstler, beziehungsweise meine Mutter kommt aus der Werbung und mein Vater auch, aber als Fotograf. Und damit hatte ich auf jeden Fall immer eine Unterstützung, das zu machen. Und das war total akzeptiert. Es war keine Rebellion, jetzt zu sagen, ich male und studiere auch Malerei, statt BWL zu studieren.
Aber das Berufsbild Künstler gab es sozusagen.
Das gab's.
Die Möglichkeit, als Künstler auch davon zu leben und Geld zu verdienen.
Ja.
Ja, also auch Maler. Also sage ich mal, bildende Künstler?
Absolut, absolut. Auch meine Eltern im Freundeskreis gab es natürlich auch andere Künstler oder Werber oder was auch immer im Umfeld. Das heißt, es war auf jeden Fall präsent.
Ja, na gut, Künstler und Werber ist natürlich schon ein großer Unterschied im Freiheitsverständnis, ne?
Ja, aber trotzdem ist ja auch Werbung, glaube ich, nicht der ganz klassisch offensichtliche Weg, den man nach dem Abitur vielleicht macht.
Ja, vielleicht damals vor allem, ne? Und dann hast du mit eben Malerei rumexperimentiert und dann hast du Abitur gemacht und dann hast du aber richtig, warum wolltest du das dann zum Beispiel studieren?
Ich habe dann noch ein bisschen ausprobiert. Ich hatte dann irgendwie auch ein Praktikum gemacht bei Hadi Terani in Hamburg, hatte sein Büro Architektur und Design. Habe mich viel für Industriedesign und auch Architektur interessiert. Und habe zum Glück dieses Praktikum gemacht, weil ich dort gemerkt habe, man sitzt ja dann doch nur am Computer und ist irgendwie am Rendering und am Ende des Tages designt man da eine Türklinke, die 27.000 Mal im Bauhaus verkauft wird. Darauf hatte ich dann doch weniger Lust, auch wenn die Berufswahl vielleicht ein festes Gehalt versprochen hätte und gemerkt gleichzeitig, dass ich Malerei nicht nebenbei als Hobby machen will und auch irgendwie nicht kann, sondern meine gesamte Energie von morgens bis abends oder durch die Nacht in die Malerei setzen möchte und dass ich alternativ sonst nicht so viel Lebensfreude am Tag hätte.
Ich finde ja interessant, dass deine Malerei eigentlich sehr zeichnerisch ist, aber du eben nicht, zeichnest du auch?
Nee, also vor allem nicht als Zeichnung, Vorstudien für die Bilder. Wenn ich zeichne, dann ist die Zeichnung selbst das Bild, aber das tue ich auch sehr wenig.
Also du machst weder Vorzeichnungen, noch machst du Zeichnungen auf Papier als sozusagen Werke, die das Atelier verlassen?
Nee, ich fange direkt immer auf der Leinwand an. habe auch nicht immer den Plan, was ich machen möchte, sondern lass es erstmal so beginnen. Ich weiß ein Format, auf das ich Lust habe und habe eine Vorstellung, was ich auf der Leinwand machen möchte innerhalb dieses Formates, aber die Vorstellung ist mehr ein Gefühl oder ein Sound als ein klarer Plan mit Anleitung. Links wird's grün und rechts wird's rot und in der Mitte ist eine Figur in dieser jener Pose.
Stimmst du dem zu, dass es eine sehr zeichnerische Herangehensweise ist?
Ja, matschig zeichnerisch.
Ich bin auf deine Arbeit gestoßen, als ich selber für unsere private Sammlung ein Bild gekauft habe. Da hattest du eine Einzelausstellung interessanterweise in einem Auktionshaus hier in Berlin bei Griesebach und hast eigentlich auch sehr konzeptuell bist du herangegangen und hast auf August Sander bezogene Fotografien als Inspiration genutzt, um Bilder zu malen, die ich besonders stark fand, weil sie die Figur, die sie darstellen, eine sehr interessante Verbindung eingehen mit dem Hintergrund. Das finde ich oft immer so sehr herausfordernd. Wie hebt die sich ab? Ist es eine Bildkomposition? Erzähl mal was über das Projekt.
Das ist eine Serie von August Sander, der Ende des 19. Jahrhunderts gelebt hat und Anfang 20. Jahrhundert oder zumindest dort seine Hauptschaffensphase war. Der hat ein Werk, was betitelt ist mit Querschnitt durch die Gesellschaft oder Schnitt durch die Gesellschaft. Und das Besondere an ihm, abgesehen davon, dass ich ihn wahnsinnig als Fotografen und Künstler und Bildermacher schätze, ist, dass er besonders um diese Zeit, wo eine Fotografie sehr teuer war, 1910, 1905, die gesamte Gesellschaft porträtiert hat, vom Obdachlosen im Ruhrpott bis hin zum Fischhändler in Hamburg, der Bäckerin in Thüringen, wo auch immer. Und eben nicht nur die Leute, die sich zusammen leisten können und ein Porträt angefordert hatten. Und unter anderem hat er dort drin Großbauernfamilien porträtiert. Die Großbauernfamilien, die natürlich dann die Chance gesehen haben, wir bekommen ein Familienporträt umsonst von einem tollen Fotografen, haben sich dann irgendwie ihre Sonntagskleidung, statt um in die Kirche zu gehen, dort angezogen für das Porträt. Und sich halt wahnsinnig 1905 patriarchisch und hierarchisch aufgestellt mit dem Vater in der Mitte und dem erstgeborenen Sohn daneben, der dann irgendwie alles erbt, egal wie viele Töchter es gibt. Und einer Mutter mit einem gebrochenen Rücken, Krückstock und einem Baby, die irgendwie im Schatten des Mannes sitzt. Und diese Mutter aus diesen Porträts habe ich rausgenommen.
Mehrere, ne?
Genau, ja. Es gibt 7, glaube ich.
Also das Bild ist eigentlich immer wieder das Gleiche gewesen, ja? Also die haben sich wiederholt, diese Familienfotos.
Es gibt verschiedene Familienfotos und es ist nicht eins zu eins übernommen, diese Figur, also bildnerisch die Figur, sondern eher vom Gefühl, vom Gedanken und von der Idee her, dass diese Mutter, ältere Dame, rausgenommen ist und aufrecht steht und vielleicht in meinen Bildern statt einem Krückstock eine Zigarette oder ein Joint in der Hand hält, was überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern vielmehr, dass sie erhaben für sich in einem abstrakten Raum losgelöst jeglicher Schwerkraft, die in diesen Bildern von Sander selbst schweben, vorhanden ist, bei mir eben so selbst porträtiert ist. Und auf allen Bildern sind unterschiedliche Figuren, die aber immer von diesen Bauern, Familienporträts von Sander inspiriert und genommen sind, zumindest eben die Mutter. Und die schwebt auch vor abstraktem Hintergrund. Für mich ist es aber auch, ich male fast nie Szenarien oder klare Räume mit mehreren Figuren, wo im Hintergrund bestimmte figurative Dinge passieren, sondern es ist immer dieses Spiel zwischen Vordergrund und Hintergrund. Und der Hintergrund ist meistens eher wie eine Tapete von Gefühlen.
Sehr gut beschrieben. Und sag mal, wie wichtig ist dann so ein konzeptueller Überbau, der visuelle Impulse liefert für so einen Bildfindungsprozess auf der Leinwand?
Überbau im Sinne von
jetzt wie diese Herangehensweise dieser Serie mit den August Sander, wobei es ja um dieses Porträt der Figur geht. Weil jetzt, du hast gerade diese Artist in Residence abgeschlossen in Mexiko. Das sind ja freiere Bilder. Du arbeitest ja nicht immer in Serien wie bei diesem Projekt.
Nee, selten arbeite ich in Serien. Es gibt natürlich Dinge, Gegenstände und Art und Weisen, Formen, Ideen, die sich durchziehen durch viele Arbeiten, die auch nach 3 Jahren mal wieder aufgerufen werden können. Aber in Serie arbeite ich sehr selten. Und dass ich da so einen klaren, über 7 Bilder Schnitt oder Faden habe, dass die alle eben dieses eine Ding aufrufen, ist selten. Normalerweise ist ein Bild für sich komplett alleine. Und trotzdem ist es aber schön in einer Ausstellung dann, wenn man desto mehr, desto besser sieht, wo eigentlich der Zusammenhang ist zwischen Bildern, auch wenn es keine Serie ist. Und der ist, glaube ich, eher wie ein Sound, der sich so durchzieht wie bei einem Album, Musikalbum, dass jedes Lied für sich steht, aber es schon einen Sinn ergibt in sich selbst, welche Reihenfolge es hat und nochmal einen anderen Gesamtklang hat, wenn man das Album von vorne bis hinten durchhört, als ein Lied aus der Mitte rauszuziehen.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an dieses Erlebnis da in dem Architekturbüro, hast du gemerkt, okay, das ist es nicht, und hat dich da darin nochmal bestärkt, die Malerei weiter zu verfolgen? Weil ich denke, das ist ja, Malerei ist ja das auch irgendwie mit am schwierigsten, weil man hat das Gefühl, da ist ja eigentlich alles gesagt und gemalt. Wie hast du dich dann orientiert? Also wie hast du geschaut, okay, welche Malerin, welcher Maler ist, wie kann man dann in die Schule gehen oder wie bist du vorgegangen?
Ich habe fälschlicherweise geglaubt, ich müsste irgendwie im deutschsprachigen Raum studieren, weil ich dachte, in Paris müsste ich perfekt Französisch sprechen, was ich in Paris selbst jetzt nicht weiß, aber ich weiß, ich habe in Wien studiert und dort waren extremst viele Skandinaven, die vorher kein Wort Deutsch gesprochen hatten. Mhm. Also offensichtlich kann man hier und dort auch, ohne die Sprache zu beherrschen, dort studieren. Und ich habe mich dann umgeschaut und im deutschsprachigen Raum interessierte mich dann Frankfurt, Düsseldorf und Wien. Und Wien hörte sich aber irgendwie romantischer an, als in Frankfurt zu leben oder Düsseldorf. Und habe mich dann dort beworben bei Daniel Richter, den ich aus Hamburg kannte. Der hat, glaube ich, zu der Zeit auch eine große Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle hatte. Was in Hamburg ein Riesending war und in Hamburg auch sehr bekannter Maler. Und bin dann nach Wien, habe mich dort beworben und das hat zum Glück funktioniert und hatte dann in Wien auch so ein bisschen norddeutschen Sarkasmus in meinem Professor.
Aber interessant ist, du hast, es ging eigentlich erst um die Stadt und dann um den Maler, oder ging es eigentlich schon darum, bei Daniel Richter zu studieren?
Es ging dann auch absolut um Daniel Richter. Ich hatte Wien mir so rausgeguckt und fand Daniel ganz toll von den wenigen Künstlern, die ich kannte. Und wie gesagt, er war eben sehr präsent in Hamburg. Und habe dann in Wien gesehen, dass er dort Professor ist. Und dann habe ich mich auch nur bei ihm beworben.
Und bei wem hätte man in Düsseldorf oder Frankfurt studieren können?
Ich glaube, Peter Doig war in einer der beiden. Mhm. Das hätte mich auch auf jeden Fall interessiert.
Ja.
Das wäre so eine Alternative gewesen.
Peter Doig war in Düsseldorf und in Frankfurt? Das ist ja eigentlich eher so...
Der war in Düsseldorf, glaube ich.
Entschuldigung, Peter Doig war in Düsseldorf und in Frankfurt wäre... Das ist ja eigentlich eher so ein bisschen malerei-verneinende Akademie.
Ja, aber das ist auch ganz schön.
Also Michael Kreber oder...
Ein bisschen gegenzuhalten.
Ja, und wie kann man denn Malerei überhaupt lernen oder unterrichten?
Ich glaube nicht, dass man das technisch unbedingt lernt. Das geht natürlich auch, aber das hilft es wahrscheinlich mehr, sich irgendwie einen YouTube-Kurs reinzuziehen. Ich glaube, dass es mehr ist, sich selbst zu finden und am Ende des Tages irgendwie das zu lernen, sich selbst irgendwie als unerschöpflichen Brunnen zu nutzen und daraus neu zu schöpfen und herauszukristallisieren, was man eigentlich erreichen möchte. Ob man das nun erreicht oder nicht, aber dieses Fragen und Suchen innerhalb der Malerei, das ist es, glaube ich, was man selber erlernen muss und ein Professor oder eine Professorin einen dort auf den Weg bringen kann. Mhm. Und gleichzeitig macht man dann innerhalb der Akademie Kurse, die technisch sind, Druckerei, also Siebdruck oder Tiefdruck, Oder eben auch, man kann sich umorientieren. Ich habe auch einen Schweißerkurs gemacht, aber es hat nicht dazu geholfen, dass mich Bildhauerei als Medium so interessiert, als würde ich es selber machen wollen.
Aber das Verständnis darum, wie man das eine an das andere bringt, macht vielleicht was mit dem, wie man dann, alles hat irgendwie Einflüsse auf einen, oder?
Ja, ja, absolut.
Was ich nochmal ganz interessant finde, du hast dann gemerkt, okay, du willst studieren und auch diesen Austausch, und das ist ja interessant, man hat ja auch einen intensiven Austausch mit der Klasse untereinander, oder? Verteidigt ja, die absolut. Arbeiten, verteidigt auch die Arbeiten, oder?
Ja, und dem Professor gegenüber ja. verteidigt man seine Arbeit. Also da gibt es bestimmt Unterschiede, wo man studiert, bei wem man studiert. Aber das ist heftig so.
Ja.
Da kriegt man dann schon auch schnell eine auf die Fresse. Und das muss man irgendwie abwehren oder zurückhauen.
Oder aushalten,
ja.
Verarbeiten. Aber ist auch wichtig, oder? Gibt ja jetzt einige ja. Universitäten, die schaffen das ab, weil das
ich finde das gut. Ich
nicht zumutbar ist.
Ich habe es wahnsinnig genossen und ich habe nirgendwo anders studiert und habe keinen anderen Vergleich, bei mir selber zumindest, sondern nur vom Hörensagen und Beobachten. Aber für mich war das wahnsinnig hilfreich. Und da gibt es Professoren, die 4 Tage die Woche Anwesenheitspflicht um 10.30 Uhr haben. Und es gibt Professorinnen, wo also Daniel, der kommt alle paar Wochen für 3-4 Tage. Und du zeigst dem, was du gemacht hast oder auch nicht, aber du studierst da ja, um irgendwo weiterzukommen und sich dann irgendwie zu verstecken und das Gespräch nicht zu suchen und seine Arbeiten nicht zu präsentieren. Da hätte ich dann auch im Keller meiner Eltern bleiben können.
Und das Werk zu präsentieren, im nächsten Schritt ist es ja dann auch, es auszustellen. Wie lief das dann? Also war dir das immer wichtig?
Ja, am Ende des Tages arbeitet man darauf hinaus, und das ist am Ende des Tages das, wo ich meine Bilder dann erstmal sehen will.
Aber von Anfang an, oder ist es so, dass man sagt, ich habe das Gefühl, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich es irgendwie zeigen? Oder will man es eigentlich die ganze Zeit zeigen?
Ich hoffe, man will es nicht die ganze Zeit zeigen und man zeigt dann nicht Sachen, auf die man selber nicht irgendwo stolz ist oder das zeigen möchte, weil am Ende des Tages, glaube ich, ist das der wichtigste Kritiker, bin ich selber für mich. Und ich glaube, dass man eine gute Arbeit nur schaffen kann, wenn man sie selbst auch für gut hält. Weil alles andere wäre dann, wenn man was tut für jemand anderen, weil das und dies und jenes gerade en vogue ist oder hier und da gerade was gesehen hast und du das ähnlich machen möchtest, dann wird das, glaube ich, für mich zumindest nur so halbgar.
Und wie fing das dann an mit dem Ausstellen? Wo hast du dann als erstes ausgestellt oder ausstellen können? Also zum Beispiel hier der auch im Podcast zu Gast gewesene, leider kürzlich verstorbene Maler Karl-Horst Hödicke, der zum Beispiel viel zu ungeduldig war, um mit Ölfarbe zu malen und deshalb als erster angefangen hat, mit Dispersion zu malen und auch offensichtlich zu ungeduldig war, zu warten, dass ihn jemand einlädt, auszustellen, hat einfach seine eigene Produzentengalerie gegründet, weil es halt kein anderer ausstellen wollte, hat er es halt selber ausgestellt. Wie war das bei dir? Hast du...
Ja, bei mir fing das ziemlich früh an, dass das professionelle oder kommerzielle Ausstellen in Galerien fing bei mir relativ früh an. Da habe ich sogar auch noch studiert und hat zum Glück ganz gut Anklang gefunden.
Dass in Wien dann, ja?
In Wien, genau. Da hatte ich, glaube ich, meine erste Solo-Ausstellung. Ja, da war ich mitten
im
Studium.
Wo war das?
Bei Galerie Krone.
Und die haben dich dann auf einem Rundgang, wie kam das, über eine Rundgangspräsentation?
Nee, ich weiß gar nicht, wie die auf mich kamen, aber es fing mit Berlin mit einer Gruppenausstellung hier an, was ganz cool war, was in einem ehemaligen Hostel oder Hotel war. Und die hatten ganz viele junge Künstler, die sie selber nicht vertreten.
Ah, das war super, auf der Friedrichstraße, ne?
Auf der Friedrichstraße. Ja. Eingeladen und jeder konnte quasi ein so ein Hotelzimmer bespielen.
Ja.
Das war ganz geil.
Ja, oft sind solche Projekte ja auch so Räume auch dankbar, ne?
Total dankbar.
Ja.
Da habe ich dann wie meinen eigenen kleinen Messestand quasi gehabt.
Ja, ja, und die Stimmung, ich erinnere mich, die Stimmung übertrug sich natürlich irgendwie auch.
Ja.
Ne? Also Raum ist schon auch wichtig für die Präsentation und Licht und so. Und dann ging es irgendwie so weiter, ja?
Und dann ging es so weiter, genau. Und am Ende, ich meine, wenn ich irgendwie 10 oder 20 oder wie viel auch immer neue Arbeiten im Studio habe, mehr als nur 1 oder 2, dann sehe ich die natürlich am liebsten nach einer Schaffensphase von einer gewissen Zeit zusammenhängend in einer Ausstellung. Und sehe dann dort auch noch mal, im Studio habe ich die ja nicht alle nebeneinander stehen. So groß ist das Studio dann auch nicht. Mhm. Aber ich sehe irgendwie eine halbfertige Arbeit, daneben ist die letzte fertige. Und dann aber zu sehen, was du eigentlich die letzten 1,5 Jahre oder paar Monate oder wie auch immer geschaffen hast und dann sich selber wieder zu erkennen, warum du das machst, was dich eigentlich interessiert hat, das ist halt wahnsinnig schön.
Mhm. Und wann ist ein Bild fertig?
Wann ist ein Bild fertig? Das ist so ein Gedanke, der, glaube ich, irgendwie kommt wie mit so einer subtilen Eleganz von einem Presslufthammer, wird dir dann irgendwann klar, so, puh, jetzt ist nicht mehr meins. Jetzt ist es irgendwie was Eigenes für sich. Da bin ich jetzt, das Kind hat jetzt irgendwie freiwillig das Haus verlassen.
Und muss es dann auch weg, dass du nicht wieder sozusagen...
Ja, also auf jeden Fall erstmal weg von der Wand, an der ich gemalt habe. Vielleicht umgedreht, vielleicht zu anderen fertigen, dann hole ich später nochmal raus. Manchmal muss es auch, wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, hilft es auch, was ich daneben stehen habe. Manchmal habe ich habe einen Bücherstapel in meinem Atelier, das sind hauptsächlich Bildkataloge von Malerinnen. Und manchmal nervt mich, dass dann obendrauf irgendwas liegt, was ich so gar nicht unterbewusst, wenn ich daneben sitze und eine rauche, sehen möchte, sondern muss das dann umdrehen. Oder ich will obendrauf eben Agnes Martin liegen haben und nicht mehr Chris Ofili.
Mhm. Und sag mal, wenn das dann schon parallel lief zum Studieren, war jetzt der Schnitt auch nicht so hart nach der Akademie, oder? Weil viele sind ja in diesem Lost. Schutzraum Akademie und der Markt wird verteufelt und dann ist man da raus und auf einmal merkt man, oh, wo ist die Brücke zum anderen Ufer?
Ja, das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit, die ich zum Glück bei mir nicht so schwierig war, weil ich da ganz gut abgeholt wurde und bin dann auch nach Berlin gezogen hierher. Und da hat sich meine Arbeit, glaube ich, dann auch nochmal sehr entwickelt, dieses eigenständige. Ich bin davon weg, ein bestimmtes Kapitel ist abgeschlossen und habe ein bisschen mehr Selbstbewusstsein.
Ich glaube, es war aber auch ganz gut, dass du das Studieren wirklich als Studieren empfunden hast, oder?
Ja.
Ja, weil das ist, glaube ich, ein wichtiges Erkenntnis, dass man eben das in dem Zusammenhang auch ernst nimmt und sich als Student versteht und nicht sowieso als geborenen Künstler.
Ja, zu viel Selbstbewusstsein ist auch schwierig.
Ja,
absolut.
Und wann würdest du sagen, hast du quasi deine Formsprache oder deine, dass du das Gefühl hattest, jetzt bist du auf dem Weg, wie du sagst, zwischen Figur und Hintergrund, weil du würdest dich, ist es schon ein figürlicher Maler, ne? Und du bleibst beim Öl oder wechselst du in den Materialien?
Nee, ich bleib beim Öl. Ich auf jeden Fall Ölfarbe. Und der Untergrund, der kann sich ändern. Also hauptsächlich Leinwand, die ich auch selber baue und relativ aufwendig mit bestimmten Stoffen mache. Oder eben ab und zu mal Holz oder Papier. Aber das sind ja alles klassische Gründe.
Ja. Was du gerade sagtest mit dem Stoff ist interessant. In Mexiko hast du ja richtig quasi auch mit der Gegebenheit gearbeitet und hast irgendwie... Bist in irgendwelche Dörfern, hast besondere Stoffe gefunden und bartigen lassen? Oder was hast du da genau gemacht mit den Stoffen?
Ja, ich habe in dem Bundesstaat Oaxaca eine Zeit lang gelebt. Und dort gab es eine kleine Weberei, ein kleiner Familienbetrieb. Und dort habe ich Leinwände, also für mich quasi Leinwände, Stoffe machen lassen in verschiedenen Mustern und Farben etc., um damit dann zu spielen und zu experimentieren, darauf zu malen, das als Hintergrund zu nutzen. Das hat so halb gut geklappt.
Mhm, wieso?
Weil der Stoff dann doch eine Grundierung braucht.
Und okay, verstehe. Mhm. Und damit das wieder verschwindet ein bisschen, oder was?
Es verschwindet dann leider.
Ja.
Außer man grundiert es mit transparentem Acrylbinder, aber das... Dann hat dann Eigenschaften, die ich so auch nicht so gerne mag.
Aber ich meine, diesen Umgang mit dem Material und dem Direkten ist das, was du ja offensichtlich gesucht hast auch und beim Architekt gemerkt hast, dass es dir zu wenig direkt
ja.
und zu viele Layers dazwischen, sondern dieses an der Leinwand ist ein wichtiges Element, oder?
Absolut, absolut. Ich mag das auch alles selber machen. Ich will das auch selber in der Hand haben und meine eigenen Fehler machen und daraus weiterschreiten. Es ist mir relativ fern, wenn jemand anders meine Arbeit für mich machen würde, also die malerische.
Und du sagst, du gehst oft ohne Plan an die Leinwand und es ist nicht zu erschlagen, ja? Vor so einer leeren Leinwand ohne einen Plan im Kopf einfach drauf los.
Deshalb male ich mehrere Bilder gleichzeitig.
Mhm.
Auch weil die Trocknungszeiten bei Ölfarben immer relativ lange sind. Aber ich habe das Glück, ein relativ großes Atelier zu haben und mal dann gerne, ich habe dann fast fertige Arbeiten, halbfertige Arbeiten und eine leere Leinwand nebeneinander. Und wenn der Kopf hier explodiert, kann ich dort weitermachen.
Mhm. Und lass mal ein bisschen auf die Bilder eingehen. Also zum Beispiel, interessant ist dieses eine Bild mit den, was sind das, Fledermäuse unten?
Eulen,
ja. Eulen. Wo kommen die her?
Am Ende des Tages ist es für mich überhaupt gar nicht so wichtig, was es per Definition ist, ob es eine Eule oder eine jegliche andere Vogel ist. Es soll schon irgendwie ein Lebewesen sein und eine Eule und es soll jetzt nicht irgendeine absurd abstrakte Fabel sein. Aber für mich ist wichtiger, dass das innerhalb der Komposition irgendwie einen Sinn ergibt und dafür ist es wichtig. Und das Bild ist aufgeteilt in 6 Quadrate, die selbst alle eine eigene Tiefe, einen eigenen Hintergrund haben und für sich eigentlich selbst stehen. Und ich versucht habe, das alles innerhalb einer Leinwand zu einem zu bringen. Und das eine bedingt das andere. Und unten links sind eben mehrere Eulen, die da rauchend, träumend stehen. Es gibt sowas Ähnliches von Léon Spillaert, ein belgischer Maler.
Mhm.
Und für mich ist wichtiger, wie sie innerhalb des Raumes wirken und Hintergrund und Vordergrund brechen, als die Narrative der einzelnen Eule und warum es eine Eule in dessen Farbe ist und wohin sie guckt. Da gibt es weniger Symbolismus als Gefühl.
Aber dieses Gefühl erzeugst du schon auch über so einen Figur- und
Hintergrund-Dialektik,
ja?
Ja, das ist so ein Spiel, was mir wichtig ist, was mich interessiert. Auch was braucht man, um Hintergrund zu definieren? Was braucht man, um Tiefe zu erzeugen, ohne zu sehr ins Figurative zu gehen? Man könnte das natürlich irgendwie einen Raum mit Linien malen.
Mhm.
Und man hat kleinere Dinge hinten und größere Dinge vorne mit Licht und Schatten spielen. Aber wie wenig, auf wie viel kann ich verzichten von diesen klaren Anleitungspunkten und trotzdem noch eine Tiefe, trotzdem noch eine Figuration zu haben innerhalb der Abstraktion. Und das ist sowas, was mich, glaube ich, wahnsinnig interessiert in der Malerei. Und
aber auch als Element der Wiedererkennung und der eigenen Linie, oder? Das ist ja schon wichtig, ne?
Absolut. Das ist in Bildern wie bei Griesebach mit den Sander-Mummies ist das dasselbe. Da kommen natürlich noch andere Dinge ins Spiel, aber dieses, wo bewegt sich was im Raum und was braucht man, um eine dritte Dimension innerhalb der Leinwand zu schaffen, was am Ende des Tages ein zweidimensionales Ding ist. Es ist Farbe auf Leinwand. Aber was brauche ich für mich selber, um aus dieser 2D-Leinwand eine dritte Dimension im Bild zu schaffen?
Als Gefühl.
Als Gefühl.
Mhm. Und gibt es denn dann so Malereibezüge, weil an der Eule denke ich natürlich irgendwie auch an Goya, aber das ist wahrscheinlich bei jedem Betrachter irgendwie anders. Was sind so deine Einflüsse und entdeckst du die dann manchmal selber wieder und es erinnert dich an was und du hast es eben sozusagen, es kommt aus dem Unterbewusstsein?
Ja, es kommt aus dem Unterbewusstsein. Manchmal gibt es natürlich Einflüsse, die dann auf einmal in der Leinwand auftauchen, zumindest noch innerhalb des malerischen Prozesses, wo man selber erschrocken ist. Ui, so sehr nach Marlene Dumas sollte es jetzt eigentlich nicht aussehen.
Mhm.
Die zum Beispiel ein großer Einfluss für mich war.
Und wie gehst du dann damit um?
Ich übermale es.
Ah ja, da hast du dann keine Scheu.
Nein, keine Scheu. Und lustigerweise gibt es ein Bild auch in der Ausstellung, was eine Referenz an eine Goya-Zeichnung ist. Es gibt dieses Bild, was, wenn man reinkommt, direkt an der Stirnwand hängt. Wo zwei Figuren, in Goyas Zeichnung gibt es da noch eine dritte und eine vierte Figur im Hintergrund. Aber im Vordergrund, in der Zeichnung sowie in meinem Bild, zwei Figuren sind. Die untere hält ihren eigenen Kopf, der nicht mehr auf dem Körper getragen wird, in der Hand und füttert sich selbst, während die hintere, obere Figur Wein oder jegliche andere Flüssigkeit oben in den Körper reintrichtert. Was eine relativ brutale, schwere Last irgendwie mit sich trägt, diese Zeichnung. Und ich eben diese Zeichnung auf einer 2 Meter mal 1,60 Meter Leinwand loslösen wollte, eine mehr Leichtigkeit reinbringen wollte und was Spielerischeres.
Mhm. Und wie wichtig ist es jetzt für dich gewesen, in Mexiko selber vor Ort, also zu arbeiten, zu reisen, weil eigentlich ist dein Atelier in Berlin. Wie stark verändert das dann deine Praxis und deine Malerei?
Das weiß ich, glaube ich, immer erst im Nachhinein. Mhm. Also ich reise relativ viel und arbeite auch relativ oft an anderen Orten. Das Jahr zuvor war ich in Lissabon und sehr viel in Marrakesch und habe dort gearbeitet. Ich glaube, also in Lissabon zum Beispiel war ich komplett alleine und hatte da ein Atelier im Hafen. Es ist dann weniger die portugiesische Kultur, die, glaube ich, einen Einfluss hat, als alleine an einem fremden Ort zu sein und für mich zu arbeiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich werde Norddeutscher, desto öfter und weiter ich von dort weg bin.
Mhm. Und diese Skelette, die in deinen Bildern auftauchen, wo kommen die her?
Ich versuche in meinen Bildern relativ unpolitisch und zeitlose Dinge zu haben. Mhm. Ich brauche nicht irgendwie Symbole oder für mich braucht es in meiner Malerei nicht klare Symbole des 21. Jahrhunderts und all das. Das machen andere besser.
Eher im Umkehrschluss, du versuchst die auch zu vermeiden, oder?
Ein bisschen, ja.
Ja.
Und das Skelett finde ich irgendwo die unpolitischste, zeitloseste, menschliche Figur, die ich habe finden können. Da ein Skelett aus jedem Jahrhundert, aus jedem Kontinent sein könnte und man würde den Unterschied nicht erkennen. Und auch dort finde ich es ganz schön, ein Skelett, was so oft als was Schweres, mit dem Tod verbundenes, figürliches Objekt gesehen wird, da irgendwo eine spielerische Leichtigkeit reinzubringen. Deswegen gibt es welche zwei Skelette in einem Bild, die so wie in einem Yoga-Tanz schweben und ein anderes, was durch den Raum so leicht wie möglich schwebt.
Und was würdest du sagen, ist so der größere Zusammenhang zwischen den, weil das ist ja, reicht ja von einem riesigen, wie eigentlich so eine Art Landschaftsbild bis zu ganz kleinen Leinwänden. Alles ist in Mexiko entstanden. Gibt es nicht so stark wie jetzt bei dem Projekt bei Griesebach, aber gibt es da eine rote Linie?
Es gibt also Farben, glaube ich, auf jeden Fall. Farbe und Licht. Das ist auch ein sehr großer, subtiler, aber sehr großer Unterschied, in Mexiko zu sein oder in Berlin. Vor allem, da ich im Oktober Berlin verlassen habe und hier wenig natürliches Licht war. Mhm. Das macht, glaube ich, einen sehr großen Unterschied. Und die Farben der Stadt, die Häuser sind natürlich irgendwie total bunt. Neben einem türkisen Haus ist ein pinkes Haus und dann kommt ein dunkelgrünes Haus.
Und die Vulkane,
alles. Es hat so ein Gefühl, auf eben 2600 Metern oder ähnlichem liegt Mexico City. Und daneben liegt der Popocatépetl, ein riesiger, aktiver Vulkan.
Und qualmt manchmal mehr und manchmal weniger, ne?
Ja. Ja. Das macht schon irgendwie alles was mit einem. Und ich glaube, die Farben und auch, dass es eben innerhalb einer Ausstellung mehrere Tiere in Bildern gibt. Einmal eine kleine Arbeit mit einer Fledermaus und eben die mit den Eulen. Das ist irgendwie sowas. Einerseits ist es so ein Erkennen der Zeitlichkeit, habe ich das Gefühl, innerhalb Mexikos. Und gleichzeitig ist man auf dieser Höhe neben dem Vulkan ganz weit weg von zum Beispiel Berlin und gewissen Nachrichten und Aktualitäten, die mich hier sonst so umgeben.
Und dann gibt es auch so zwei kleine Porträts, Männergesichter?
Ja, auf Tacopapier.
Ja, sind das dann konkrete Personen?
Nee, das sind keine konkreten Personen. Das geht mir da auch nicht so sehr darum, diese oder jene Person soll jemand Bestimmten widerspiegeln. Und selbst wenn ich jetzt dich porträtieren würde, wie du mir gegenüber sitzt, dann eher, weil mich deine Pose und die Form, die Körperhaltung interessiert und eine Ausstrahlung, als zu sagen, ich male das Porträt des Johann Königs.
Deshalb nochmal zurück zu diesem, das fand ich eben auch so stark an diesen Bildern von diesen eigentlich ja eher Großmüttern, auch wenn es in dem Fall wahrscheinlich die Mütter sind. So wichtig ist es doch am Ende auch gar nicht mehr, dass das jetzt August Sander ist, sondern es geht eigentlich eher um diese, oder es geht eigentlich doch eher um die Stimmung, die diese Silhouette verkörpert, oder?
Genau.
Und dass du es dann schaffst, die Silhouette nicht nur als Silhouette zu reproduzieren, sondern ein Bild zu schaffen, was Vordergrund, Hintergrund, Figur und Abstraktion zusammenbringt und eine Stimmung erzeugt.
Ja, absolut.
Und was ist sozusagen, was jetzt als nächstes? Wie kommst du dann zum nächsten? Arbeitest du in Phasen? Was kommt jetzt als nächstes? Jetzt hast du diese Zeit in Mexiko hinter dich gebracht, die Ergebnisse jetzt bei uns da in dem Haus präsentiert. Was nimmst du dir dann Pausen oder bist du jetzt hier schon wieder in Berlin im Atelier am Malen?
Ich bin jetzt wieder in Berlin am Malen, beziehungsweise stehe davor. Weil das, was ein bisschen schwierig ist, ist, in ein Atelier zurückzukommen und da ist nichts Fertiges oder Halbfertiges, sondern nur weiße Leinwände. Und da muss man dann mit irgendwas dann erstmal wieder anfangen. Und ich glaube auch, weil du vorher fragtest, Einflüsse von Mexiko, dass es so jetzt auch so dann eine Phase kommt, die sich vielleicht widerspiegelt in den Arbeiten, die ich dann jetzt anfange. Und am Ende des Tages fange ich mit irgendeinem Gefühl an, was mich triggert und schaue, wohin das geht. Und das nimmt dann irgendwie so seinen Lauf, der so unberechenbar ist wie eine Katze, die durchs Porzellanregal spaziert.
Und wo findest du Themen, Inspirationen?
Überall. Und das ist total überraschend. Mal ist es, weil ich was aktiv suche, weil ich irgendwie in Büchern, die ich mir selber gekauft habe, nochmal durchschlage und mir alte Arbeiten von Chris Ofili, auch einer meiner wichtigen Heroes, anschaue. Mal ist es eine Werbung vor einem YouTube-Video, wo ich irgendwas sehe, was vielleicht inhaltlich total uninteressant ist, aber zufälligerweise eine Figur, eine bestimmte Körpersprache, eine bestimmte Form hat, die irgendwo komisch ist.
Das weiß ich nicht. Aber es ist dir ein totales Anliegen, Bilder zu produzieren, die nicht zu verorten, also die quasi sich einreihen, auch in der großen Geschichte der Malerei und nicht so stark verortbar sind in 2024.
Ja, ich weiß nicht, ob das so großes Anliegen ist oder ob mich einfach bestimmte Dinge nicht interessieren. Ich meine, es fängt damit an, dass es Ölmalerei auf Leinwand ist, was natürlich wahnsinnig alt ist. Das jetzt aber zu ersetzen mit Acryl auf Glas,
ja,
interessiert mich.
Oder irgendein Hightech-Alu-Material.
Ich glaube auch, dass in der Ölmalerei gibt es so wahnsinnig, das ist so ein wahnsinnig großer Brunnen an Möglichkeiten innerhalb des Materials. Und damit irgendwo zu spielen, finde ich wahnsinnig schön. Und ich meine, die Malerei ist zwar einerseits irgendwo ein älteres Medium, aber es ist wiederum so alt, es ist so viele tausende Jahre alt, älter als die Sprache teilweise, wo die Leute angefangen haben, in Höhlen mit Scheiße und Dreck und Blut bestimmte Dinge an die Wände zu malen.
Ja.
Es ist so alt, dass es eigentlich egal ist. Es ist wie Äonen, dass die Malerei die Zeiten irgendwie überschreitet.
Ja. Ja, das ist natürlich das Spannende, aber auch das, was es, wie sagt man, auf Schultern von Helden.
Absolut.
Was auch ein bisschen erschlagend sein kann manchmal, oder? Und hast du manchmal
so eine Blockade?
Blockade, ja.
Eine Blockade hatte ich zum Glück noch nicht, aber es gab natürlich Zeiten, wo ich nicht nur ein halbes Bild, sondern mehrere Bilder irgendwie nicht funktioniert haben und ich dann ein bisschen am Verzweifeln war. Und Das ist aber irgendwo gehört das dazu und irgendwo findet man dann den Weg dort raus und im besten Fall kommt dann was Besseres und sich selbst Überraschenderes raus, als man am Anfang geplant oder gedacht hatte. Und man schreitet dann irgendwann zurück und ist von sich selbst überrascht und sieht da irgendwie ein Glitzer funkeln in dem Bild und denkt sich so, ja, man will nicht nur, man kann auch eben.
Und brauchst du aber denn Projekte, um sozusagen dich selber zum Arbeiten zu bringen oder kommt es aus sich selbst heraus?
Ich finde beides sehr schön. Ich finde es schön, manchmal eine Deadline zu haben, Zeitdruck zu haben. Ich finde es aber auch schön, mal für ein paar Monate oder Wochen zu sagen, ich gehe das jetzt hier völlig in Ruhe an. Und aus beidem kann was entstehen.
Anthony, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deinen Prozess und wie du da so zu gekommen bist. Ich freue mich zu sehen, was alles noch kommt.
Dankeschön.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.